Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 12. November 1991.
So ein Radio hat gegenüber einem Printmedium mindestens drei Vorteile. Es ist billig, deswegen kriegt ihr die 102,3 MHz auch weiterhin kostenlos in euer Radio hinein, bis auf eure Mitgliedsbeiträge, die ihr hoffentlich entrichtet. Zweitens, es ist prompt, deswegen hört ihr auch jetzt und heute am 12.11. das aktuelle und hintergründige Tagesinfo von Radio Dreieckland. Und Mensch kann es hören, das ist der dritte Vorteil, weswegen die Themen heute auch etwas geräuschvoller daherkommen als normal üblich.
Was kann schöner sein auf Erden, als Bundeswehrsoldat zu werden? Sag mir, was kann schöner sein?
Zum Beispiel sozialer Verteidiger oder Verteidigerin zu werden. Zumindest in den Augen der Werkstatt für gewaltfreie Aktion wäre das eine Alternative zu den herkömmlichen Armeen. Zur Veranstaltung heute Abend im Rahmen der Freiburger Friedenswoche ein Vorabbeitrag.
Am Freitag oder Samstag, bei 107,3.
Radio Grün heißt inzwischen Radio Dreieckland. Das AKW in Fessenheim steht immer noch. Und nicht nur das, viele andere Einrichtungen, wie etwa die Brennelementefabrik in Hanau, auch. Über Haarrisse und Haarsträubendes, TÜV-Mitarbeiter und Regierungsunterlagen zwei radioaktive Berichte.
Regnet noch, es ist vorbei. Ja!
Ganz allein vorbeigehen wird er wohl nicht. Der rechtspolitische Außen Jörg Haider in Österreich. Ein nachdenklich, wenn auch nicht katastrophenprophezeiender Kommentar aus Wien zu den Wahlerfolgen der FPÖ.
Carlos Fonseca es de los muertos que nunca muere.
Carlos Fonseca sei einer der Toten, die niemals sterben. Thomas Borche. In Managua hat der Gründer der FSLN trotzdem oder gerade deswegen ein Mausoleum. Dies wurde am Samstag verwüstet. Am Wochenende tobten daraufhin Straßenschlachten in der nicaraguanischen Hauptstadt. Ein Bericht dazu. Die Ouvertüre aus Smetanas verkaufter Braut. Sie wurde genauso wie die dann folgenden fröhlichen Gesangspassagen und viele andere Stücke im Konzentrationslager Theresienstadt gegeben. Karl Werber hat diese und andere Stücke dort und auch in Auschwitz während seiner Internierung gesungen und damit überlebt. Ausschnitte aus einem Gespräch, das wir gestern mit ihm führten. Und außerdem gibt es natürlich jede Menge Kurzmeldungen und die Studiotelefonnummer 31 028. Freiburg 31 028.
Frauen sind in dieser Gesellschaft weiter stark benachteiligt. Eine Erkenntnis, die keineswegs neu ist, die dieser Tage allerdings neuerlich bestätigt wurde durch eine Umfrage des Münchner Deutschen Jugendinstituts. Ein Ergebnis war die Feststellung, dass nicht mal 20% der Befragten anfallende Haushaltstätigkeiten gemeinsam oder abwechselnd bewerkstelligen. Klassische Rollenklischees dominieren also weiterhin. Interessant nun die Stellungnahme der CDU-Familienministerin Rönsch. Sie hatte die Studie in Auftrag gegeben und sich, so wörtlich, über das positive Ergebnis gefreut. Sie frohlockt über 80% deutscher Haushaltsshowies mit den Worten, die Familienstrukturen in der Bundesrepublik sind noch weitgehend intakt. Frauen also ab hinter den Herd oder auch ins Bett? Die Familienministerin ist nämlich in einer Sache doch etwas bedrückt. Mit dem Kinderkriegen läuft es nicht so, wie es ihr vorschwebt. Frau Rönsch findet die aktuellen Geburtenzahlen alarmierend. Wir finden Frau Rönsch alarmierend.
Und noch ein Frauenbeitrag. Die Landesarbeitsgemeinschaft der hauptamtlichen kommunalen Frauenbeauftragten tagte Ende Oktober in Mannheim. Thema der Tagung: Wie können Frauen dafür sorgen, dass auch in Baden-Württemberg die Kommunen mehr Stellen für Frauenbeauftragte einrichten? Baden-Württemberg liegt nämlich mit erst 27 hauptamtlichen Frauenbeauftragten ganz hinten im Vergleich der Bundesländer. Die Frauenbeauftragten kommen denn in ihrer abschließenden Stellungnahme auch zu folgender Einschätzung. Zitat: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Kommunen und Landkreise in Baden-Württemberg den Gleichberechtigungsauftrag aus Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz auf freiwilliger Basis nicht erfüllen. Die Interessen von Frauen werden in den Verwaltungen wenig berücksichtigt. Aus diesem Grund ist die Verankerung von kommunalen Frauenbeauftragten dringend erforderlich. Nach den Vorstellungen der Frauenbeauftragten kann eine solche Verankerung, die dann wirklich wirksam werden sollte, nur durch eine gesetzliche Regelung erfolgen. Sie fordern deshalb in Anlehnung an Regelungen aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Sachsen und Brandenburg den Baden-Württembergischen Landtag auf, die bestehende Gemeindeordnung bzw. Landkreisordnung um folgenden Passus zu erweitern. Zitat: Die Verwirklichung des Verfassungsauftrags der Gleichberechtigung von Mann und Frau ist auch Aufgabe der Gemeinde bzw. des Landkreises. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe hat die Gemeinde, der Landkreis, hauptamtliche Frauenbeauftragte zu bestellen.
Die Elbe soll wieder sauberer werden, wünschen sich Politiker und Politikerinnen verschiedener nördlicher Bundesländer. Schuld an der Tatsache, dass die Elbe den Rekord hält, was die Schadstoffbelastung angeht, ist das planwirtschaftliche Wirtschaftssystem der Ex-DDR, analysieren Politiker und Politikerinnen jedwelcher Couleur. Merkwürdig, überlegen wir uns, ist allerdings folgender Sachverhalt. Nun, da kapitalistische Produktionsweisen entlang der gesamten Fluss Einzug halten, eben auch in den 5 neuen Bundesländern, ist die Dreckfracht des Flusses gewaltiger denn jemals. 12 Tonnen Quecksilber, 110 Tonnen Blei, chlorierte Kohlenstoffe etc. pp. Ein neuer Rekordstand. Verbotene Abfallbeseitigung durch Versenkung in der Elbe sieht Hamburgs Umweltsenator als Ursache und nicht etwa die Besitzverhältnisse an den Dreckschleudern.
Jetzt an anderer Stelle, nämlich im Freiburger Rathaus, tagt der Gemeinderat zum Thema Nachtragshaushalt. Ein heißes Thema, denn die Verwaltung hatte den Rotstift angesetzt. Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der Stadt seien zu ungünstig, die Ausgaben nehmen galoppierend zu, Einsparungen müssten her. Zitat aus der Vorlage des Gemeinderats für die heutige Debatte. Es wurden daher bereits mit der Verfügung vom 19.06. dieses Jahres Haushaltssperren angeordnet, die sich auf verschiedene Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes erstreckten. Beschaffung von Mitteln für Gebäude- und Anlagenunterhaltung, Sanierungsprogramme und anderes. Zum Thema Nachtragshaushalt erreichte uns just heute ein Brief der Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum, den wir im Folgenden zitieren möchten. Sie schreiben: Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, wie wir fast täglich in der Zeitung lesen können, ist die Haushaltslage der Stadt katastrophal. Die Folgen sind Kürzungen in vielen Bereichen und sicher nicht zuletzt auch im Bereich der sogenannten freiwilligen Leistungen, in deren Genuss die eine oder andere Initiative, Gruppe oder Institution noch kommt. Mann, Frau braucht kein Hellseher zu sein, um zu wissen, dass die Stadt gewisse Prestigeobjekte aus der Kürzungsdebatte heraushalten will. So soll die KTS entgegen der Forderung des Oberbürgermeister Böhme, keine weiteren Projekte mit hohen Folgekosten zuzulassen, nicht angetastet werden. Und im Weiteren fährt sie dann fort, dass die Kultur- und Tagungsstätte das wirtschaftliche Aus der Stadt bedeutet für alle anderen Projekte und meint dann, die Bürgerinitiative: Wir fordern euch daher auf, euch an die Öffentlichkeit, an Freunde, Bekannte und Unterstützerinnen eurer Initiativen und aber auch an die Stadt zu wenden und dafür einzutreten, dass die euch bisher gewährten Zuschüsse erhalten bleiben und dass die KTS, die uns allen letztlich das Wasser abgraben würde, auf keinen Fall gebaut werden darf. Gleichzeitig möchten wir anregen, eventuell eine gemeinsame Aktion ins Auge zu fassen. Und wer sich da beteiligen will, dazu sei dann noch der Termin gegeben. Jeden ersten Donnerstag im Monat trifft sich die Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum um 20 Uhr im Gasthaus Löwenkeller, Klarer Straße 71.
Ihr hört das Tagesinfo vom 12. November 1991.
Wir erinnern uns, wie der Kollege Gluck so oft, wie schön zu sagen pflegt. Im Juli dieses Jahres lüftete sich der Schleier, der wochenlang über recht schwer einschätzbaren Plakaten zum Islam lag. Islam, Europas Bestimmung, sollte im Juli denn schließlich ein Vortrag lauten, der den bevorstehenden Schritt auf dem Wege der deutschen Geistesgeschichte aufzeigen wollte. Wohin dieser Weg führen sollte, wurde mit einem Blick in die Broschüren der Veranstalterin, einer Sekte mit dem Namen Murabitum, schnell klar. In dieser zweifelhaften Geschichtsaufbereitung wurde der Mut Hitlers ebenso gelobt wie Adorno, Marcuse und Habermas, der Einfachheit halber als marxistisch, strukturalistisch und jüdisch verdammt. Jetzt versuchte die Sekte es offensichtlich in einem zweiten Anlauf. The Destruction of Marx and Freud. Islamic Thoughts Returning Through Europe. Der lautet der Titel, die eine neue Turmgesellschaft aus Dresden für heute Abend in der Universität geplant hat. Wer da Marx und Freud dekonstruieren wollte und den Islam nach Europa zurückkehren lassen wollte, war schnell klar. Die neue Turmgesellschaft ist der Dresdner Ableger der Morabitum-Sekte. Von UASTA und ISF auf den nicht ganz unbekannten Veranstalter heute aufmerksam gemacht, reagierte die Universitätsleitung recht prompt. Wegen arglistiger Täuschung und weil die Uni grundsätzlich keine antisemitischen Veranstaltungen zulassen möchte, wurde der Sekte vor einer Stunde der Raum wieder entzogen. Die Veranstaltung muss ausfallen. Was erfreut, ist das prompte Reagieren der Uni. Was verblüfft, ist die Dreistigkeit der Sekte, die sich durch die erste Verhinderung ihrer Veranstaltung im Juli im Kaufhaussaal offensichtlich nicht entmutigt sieht, ihre antisemitischen Kampagnen weiter zu betreiben, wenn auch unter anderer Flagge. Was aber wohl von daher kaum stören dürfte, dass auch die Alde schon immer eine falsche war. Islam als Tarnung für Antisemitismus.
Vergangenes Wochenende fand in Amsterdam eine Demonstration statt, Thema Ausländerfeindlichkeit. Auf der Tagesordnung bzw. den Redemanuskripten standen die zunehmende harte Linie gegen Asylsuchende in den Niederlanden, die Abschreckungspolitik und das Verfahren der sofortigen Abschiebung noch am Flughafen. Intention kirchlicher Redner und Rednerinnen war es, auf Rassismus im Alltag hinzuweisen. Bedrückt waren die verschiedenen Redner und Rednerinnen allerdings wegen der grassierenden Ausländerfeindlichkeit in der BRD. Unser Land wird nun mal strenger beurteilt als andere, erklärt sich der deutsche Botschafter in Den Haag die kritische Auseinandersetzung mit den nationalistischen Deutschen. Thea Lark von Pax Christi dagegen meint, dass durchaus Gründe vorliegen, wachsam zu sein. Die deutsche Geschichte zeige nun mal, dass die Neigung bestehe, alles Fremde abzuweisen. Und daran hat sich wohl wenig geändert. Deshalb ein gar nicht übler Vorschlag, der bei der Amsterdamer Kundgebung zu vernehmen war. Solange die deutschen Behörden die Sicherheit von Ausländern und Ausländerinnen nicht garantieren können, solle Holland sie aufnehmen. Die Rechnung solle der deutschen Regierung geschickt werden. Außerdem sind wir irritiert, dass in den 70er Jahren die deutschen Politiker bei dem Kampf gegen die RAF das Land in einen Polizeistaat verwandelt hatten. Jetzt aber, wo Deutschland, gemeint sind wohl eher die Randgruppen, von rechts bedroht sind, kapituliert die Staatsgewalt.
Die Macht, die nicht aus den Gewehrläufen kommt. So lautet die Umkehrung eines alten kommunistischen Mottos und der Titel einer Veranstaltung der laufenden Friedenswochen heute. Ein Video zur sozialen Verteidigung soll gezeigt werden und Christoph Besmer von der Werkstatt für gewaltfreie Aktionen wird sich anschließend der Diskussion stellen. Heute Morgen im derzeit täglich sendenden Morgenradio, Radio Dreiglanz, das übrigens zwischen 7 und 10 Uhr jeden Morgen, stellte er sich schon einmal einigen Fragen zur Veranstaltung. Die erste gleich die nach dem alternativen Ursprungsort der Macht, die ja nicht aus den Gewehrläufen kommen sollte. Christoph Bessermers Antwort kommt jetzt gleich von Kassette. Die Antwort Christoph Bessermers auf die Frage, woher die Macht dann käme.
Zusammenarbeit der Menschen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch dieses unkritische Machtverständnis, was nur auf Gewaltmittel beruht, ein bisschen hinterfragt und letztendlich sieht, dass zum Beispiel ein Diktator, der alle anderen tyrannisiert, eigentlich gar nicht vorkommen kann, weil er persönlich gar nicht so viel Macht hat, sondern nur die Macht hat, wenn Leute mitmachen, die willig sind, die Bevölkerung zu unterdrücken, die willig sind, Steuern zu zahlen, die willig sind, für ihn zu arbeiten. Und darauf beruht ja auch das Prinzip von gewaltfreiem Widerstand, von sozialer Verteidigung, dass man diese Zusammenarbeit entzieht und in dem Sinne arbeitet, wie man das selber will und verantworten kann.
Soziale Verteidigung ist ein alternatives Verteidigungskonzept ohne militärische Mittel. Der Friedensforscher Theodor Ebert vertritt dieses Konzept seit Ende der 60er Jahre. Als historische Beispiele werden vom Ruhrkampf bis zum Prager Frühling immer wieder Situationen herangezogen, in denen sich die Bevölkerung mehr oder weniger erfolgreich gewaltfrei durch Sabotageakte gewehrt hat. Diese Prinzipien, so das Argument der sozialen Verteidigung, in einem eintrainiertes Konzept eingebaut, wären noch viel effektiver, so dass sie wiederum den Effekt einer militärischen Armee entsprechen könnten. In einem Aufsatz von 1969 skizziert Ebert folgende fünf Grundprinzipien.
Regel 1. Lasse dich nicht einschüchtern, sondern entschließe dich zur dynamischen Weiterarbeit ohne Kollaboration. Regel 2. Lasse dich nicht gegen deine Mitbürger ausspielen, sondern solidarisiere dich mit ihnen. Regel 3. Warte nicht die nächsten Maßnahmen des Gegners ab, sondern suche die Konfrontation durch gegenoffensive, direkte Aktionen. Regel 4. Siehe in der Besatzungsmacht keinen geschlossenen Block von Feinden, sondern trage durch Fraternisieren den Widerstand in deren eigene Reihen. Regel 5. Strebe nicht die Demütigung oder Bestrafung des Gegners an, sondern lasse ihn das Gesicht wahren und biete ihm eine gesicherte Position.
Auch Christoph Bessemer hält diese Verteidigungsform für die Fälle eines Angriffes auf das Territorium oder eine diktatorische Unterdrückung für weiterhin praktizierbar.
Ja, es geht um diesen Extremfall, Militär überfällt ein anderes Land oder unterdrückt bestimmte Schichten in der eigenen Bevölkerung. Und was kann man tun, wenn man da jetzt nicht zur Waffe greifen will oder kann? Und da gab es jetzt in der Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg und seit dem Ruhrkampf werden da Beispiele aufgezeigt, wo das immer wieder vorkam, mehr oder weniger erfolgreich, bis hin jetzt zu den neuesten Ereignissen im Baltikum. Die Sowjetunion, der Putsch ist noch nicht drin. Aber diese neuesten Ereignisse zeigen ja auch, dass es wirklich ein erfolgreiches Instrument ist.
Der Erfolg aber, und das ist womöglich eines der Schwächen des Konzeptes, in den Fällen Ruhrkampf, Baltikum oder der Putsch in Moskau, ist der Tat einer Art Zusammenarbeit zu verdanken, nämlich der Interessensgleichheit der widerständischen Bevölkerung mit einer Großmacht Deutschland bzw. dem Westen überhaupt. Eine andere Schwäche des Konzeptes ist vielleicht die, dass es einfach von einem ehrlichen Verteidigungsanliegen ausgeht und so als Paradeszenarien etwa in den 60er Jahren auch Angriffe der DDR auf die Bundesrepublik Deutschland unterstellte. Nun sind solche Angriffe spätestens seit einem oder zwei Jahren vom Tisch. Die radikale Entmilitarisierung aber noch lange kein Thema der westlichen Militär- und Verteidigungsstrategen. Denn da hat schließlich das Militär auch noch eine ganz andere Funktion, die Christoph Bessemer zumindest zum Teil auch zu sehen scheint.
Wohl kaum jemand noch vertritt, wir brauchen jetzt für uns eine soziale Verteidigung, weil wir so bedroht und angegriffen werden. Sondern es wird eigentlich bei uns, bei diesen Reihen, die soziale Verteidigung vertreten, gesehen, dass wir Teil derjenigen Kräfte sind, die anderswo intervenieren, die angreifen, die Konflikte verursachen. Und soziale Verteidigung kann dann einmal heißen, dass es ein Mittel ist, was zum Beispiel auch bei diesen Konfliktherden der Zukunft von den Beteiligten angewendet werden könnte, damit es nicht so ausgeht wie jetzt in Kroatien und Serbien oder im Golfkrieg, dass man dann halt einen Krieg inszeniert, sondern dass man da vielleicht mal andere Wege geht, wie es im Baltikum geschah. Dass unsere Aufgabe hier vor allem die Abschaffung des Militärs ist, und die Schaffung einer gerechten Ordnung, Weltwirtschaftsordnung, um Konflikte im Vornherein zu entschärfen. Und dann auch unsere Aufgabe ist, zivile Konfliktlösungsmodelle zu überlegen, zu propagieren, wie man politisch und wirtschaftlich Gefahrenherde beseitigen kann, wie man zu Lösungen kommen kann.
Bleibt die Frage, ob den Militärs der Wunsch nach solchen politischen Lösungen, nach gerechterer Weltordnung, auch nur ansatzweise unterstellt werden kann. Wo nicht, wird bei den Herrschenden der Gewehrläufe wenig Interesse da sein, auf diese Macht zu verzichten. Dennoch, diskutierenswert, bleibt das Modell als Alternative allemal. Heute Abend, 20 Uhr, in der Gaststätte Waldsee.
Die Art und Weise, wie Atombetriebe sich ihre Sicherheit nachweisen lassen, die kennen wir. Die Methoden verwaltungstechnischer und politischer Schlamperei oder gar Vorsätzlichkeit stehen hierhinter allerdings kaum zurück. Ein Blick nach Hessen. Dort stehen Hanau für so manchen Atomskandal. Derzeit wird um die Wiederinbetriebnahme der Brennelemente der MOX-Produktion gestritten. Stillgelegt nach gravierenden technischen Schwierigkeiten steht Bundesumweltminister Töpfer auf dem Standpunkt, dass mittlerweile alle Bedenken gegen sicherheitstechnische Unzulänglichkeiten ausgeräumt seien und eine Wiederinbetriebnahme angezeigt sei. Das hessische Umweltministerium mit Minister Fischer an der Spitze will hingegen das vom Öko-Institut gelieferte Gutachten auswerten, bevor entschieden wird. In dieser Schwachstellenanalyse sind nämlich die ein oder anderen Verbesserungsvorschläge zur Sicherheitstechnik formuliert. Darüber hinaus hat man im rot-grünen Umweltministerium Bedenken, eine Anlage wieder in Betrieb zu nehmen, solange in verschiedenen Abteilungen noch unüblich hohe Strahlenbelastungen gemessen werden können. Seit kurzem nun ist ein Ultimatum aus dem Hause Töpfer für Wiederinbetriebnahme der Siemens-Brennelementefertigung verstrichen. Man darf gespannt sein, wie sich der Bundesumweltminister gegenüber dem Ministerium Joschka Fischer verhalten wird. Auf ganz anderer Ebene ist die Firma Siemens Brennelementefertigung allerdings auch schlagzeilenträchtig beim Genehmigungsverfahren. Diese offizielle Zulassung zur Plutoniumverarbeitung war damals noch vom hessischen CDU-Umweltministerium erteilt, aber auch heftig kritisiert worden. Heute nun wäre, gerade nach dem Übergang des Ministeriums in rot-grüne Regie, ein vollständiges Vorliegen der Genehmigungsunterlagen sicherlich ganz interessant. Ob die Materialien allerdings noch vollständig überhaupt vorliegen, gilt als umstritten. Nicht wegen verwaltungstechnischer Schlamperei, sondern weil, es klingt wie ein schlechter Scherz, die Genehmigungsunterlagen bei der Firma Siemens selbst gelandet sind. Wollte also irgendjemand gegenwärtig das Genehmigungsverfahren für die Siemens-Brennelementefabrik in Augenschein nehmen, so wäre dies nicht möglich. Nun gut, brisant ist allerdings der Sachverhalt, weil nun die Ausfertigung für die Betreiberseite und die der Genehmigungsbehörde im selben Haus untergebracht sind und damit für Siemens die ideale Gelegenheit gegeben ist, die Genehmigungsdokumente nachträglich zu bearbeiten, sprich zu fälschen. Auf ausdrücklichen Wunsch des hessischen Umweltministeriums sind nach Auskunft der Firma Siemens diese Akten im Dokumentationszentrum der Hanauer Brennelementewerke gelandet. Begründung: der Umzug des Umweltministeriums und der daraus resultierende Platzmangel. Bei der Firma Siemens werden die Vorwürfe des Aktenabgleichs als haltlos zurückgewiesen. Dies, so war heute zu erfahren, entspricht nicht den Handlungsmaximen unseres Hauses. In Verwaltungskategorien denkende FDP-Parlamentarier kritisieren lediglich, dass hier wohl nicht akkurat gearbeitet worden sei. Heute Mittag nun fand eine Sondersitzung des Atomausschusses im hessischen Umweltministerium statt. Die Akten sind mittlerweile von der Staatsanwaltschaft gesichert worden. Gegen die beteiligten Verwaltungsleute laufen derzeit Ermittlungen. Die einzig sinnvollen Äußerungen waren von Seiten derer zu vernehmen, die dem ganzen Komplex ohnehin distanziert gegenüberstehen. Es wird Zeit, den Einstieg in eine postnukleare Zeit zu schaffen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 12. November 1991.
Haarrisse im Atomkraftwerk Fessenheim. Ein Thema, das uns jetzt wirklich bald aus den Ohren raushängt. So zumindest unsere Feststellung bei der Inforedaktionsbesprechung. Und trotzdem auch heute wieder einige Anmerkungen zu diesem unerfreulichen Thema. Denn den französischen Schrottreaktor totzuschweigen wäre genau eben das, was den Herren der internationalen Atomindustrie am liebsten wäre. Unser Anlass also heute: zum einen die Tatsache, dass der linksrheinischen Tageszeitung L'Elsace Informationen vorliegen, dass sich die Haarrissproblematik weiter fortsetzt. In einem südfranzösischen Atommeiler baugleichen Typs waren nämlich Risse in einer Länge von 2 Zentimeter an Stellen aufgetaucht, die überraschten. Versteckt unter Muffen waren sie bislang übersehen worden. Vergangene Woche wurde nun an den gleichen Stellen auch in Fessenheim auf die Materialermüdungserscheinungen aufmerksam. Mittlerweile knirscht's also an den verschiedensten Stellen am Fessenheimer Reaktor. Vor einigen Wochen berichteten wir zuletzt darüber, dass die altbekannten und stets heruntergespielten Risse in den Dampfleitungen sich mittlerweile auf die Länge von 11 Zentimetern ausgedehnt hätten. Dies zu bewerten, und das ist der zweite Anlass für unsere heutige Meldung, schickt sich derzeit der TÜV an. Erfreulich, sollte Mensch meinen, hat auch der TÜV nun mal die Aufgabe, mit seinem wachsamen Auge auf Mängel in technischen Anlagen hinzuweisen. Weit gefehlt und kein Grund zur Beruhigung müssen wir hier leider feststellen. Ein kurzer Blick in die Geschichte. Gegründet wurde der TÜV bereits im Jahre 1873, damals noch als Dampfkesselüberwachungsverein im Interesse der Wirtschaft. Man war bemüht, optimale Materialien und hohe Verarbeitungsqualität gewährleistet zu sehen, denn so mancher Dampfkessel war in die Luft geflogen und hatte wirtschaftlichen Schaden angerichtet. In den 30er Jahren entstand dann der Reichsverband des TÜV, in dem das Führerprinzip auch bei der Neuordnung des technischen Überwachungswesens im Reich verwirklicht wurde. Bis heute übrigens sind die Zuständigkeitsbereiche des TÜV gemäß den ehemaligen nationalsozialistischen Gauen eingeteilt. Heute nun ist der TÜV ein schwerreicher Konzern, der seine Finger gerade hier in Freiburg auch im Bereich der Gentechnik drin hat. 1,5 Milliarden D-Mark sind im Jahr 85 eingenommen worden. Aktuelle hintergründige Zahlen sind schwer zu kriegen, da der TÜV offiziell ein Verein ist und damit öffentliche Einsicht und Kontrolle verhindert. Zu viel Gekruschtel in der Geschichte und mit Zahlen, dann eben konkreter. Die Sicherheit des AKWs Fessenheim soll vom TÜV Südwestdeutschland also bestätigt werden. Das Gutachten wird also den Schreibtisch des dort wirkenden Vorstandes Herbert Schenk passieren. Diese Person, Herr Dr. Herbert Schenk, ist nun alles andere als der nüchterne, neutrale Gutachter. Der scheinbar objektive Physiker ist vielmehr ein Tausendsasser im deutschen Atomgeschäft. Er erwarb sich aufgrund seines persönlichen Einsatzes um die Akzeptanz der friedlichen Nutzung der Kernenergie in der BRD große Verdienste, schreibt das Organ der deutschen Atommafia. Kein Wunder, hält Herbert Schenk doch so manchen Faden fest in der Hand. Als Geschäftsführer beim illegal betriebenen AKW Obrichheim sowie beim AKW Philipsburg, als Mitglied bei der America Nuclear Society, bei der Kerntechnischen Gesellschaft, beim Deutschen Atomforum etc. pp. Die Liste ließe sich fast beliebig fortsetzen, aber was bringt's? Klar ist, der Mann steckt ganz dick drin im Atomgeschäft, so dick, dass er sogar das Bundesverdienstkreuz am Bande umgehängt bekam. So ein Mann mit dem ihm unterstehenden TÜV soll nun also geeignet sein, über die Sicherheit von Fessenheim objektiv zu urteilen. Und das, als Bonmot nur am Rande, auch auf Wunsch der Bürgermeister im Markgräfler Land, wohl mit dem Ziel der Beruhigung der Bevölkerung. Die Bürgerinitiativen hierzulande sind allerdings keineswegs beruhigt. Wir sprachen hierzu kurz mit Axel Mayer aus Riegel.
Wir von Bürgerinitiativen sind eigentlich schon die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das nicht der Sicherheit von Fessenheim dient, sondern dieser Vergleich soll der Beruhigung der Menschen hier in der Region dienen.
Das Ganze beruhigt, wie die Bürgermeister das gern hätten, seid ihr allerdings nicht. Nach euren Informationen haben sich die Risse in dem Reaktor in Druckleitung, soweit ich weiß, ja sogar erweitert.
Ja, es gibt eine ärgerliche Geschichte und das ist diese ständige Rechthaberei unserer Seite. Also es ist ja wirklich eine traurige Geschichte. Seit über 10 Jahren haben wir gesagt, in Fessenheim gibt es Haarrisse und wir haben gesagt, diese Risse könnten irgendwann wachsen, die könnten sich zusammenschließen und könnten zu großen Rissen werden. Und es war immer so, dass die andere Seite das radikal abgestritten hat. Der Geschäftsführer vom Atomkraftwerk in Fessenheim hat gesagt, die Risse würden nie wachsen. Und was jetzt interessant ist, dieser Herr Wutschig, dieser Chef vom deutschen TÜV, hat auch vor einigen Jahren, also im letzten Jahr genau, am 3.9.90 in der Badischen Zeitung schon mal aus diesem sogenannten Sicherheitsvergleich zitiert. Ich zitiere ihn jetzt gerade mal. Also Herr Wutschig, Fachbereich Kerntechnik, TÜV Südwestdeutschland, Zitat: Es gibt im Kernkraftwerk Fessenheim nichts, bei dem man sagen könnte, es sei Gefahr im Bezug. Und dann sagt er zum Thema Haarrisse, Zitat: Die Risse, die durch Fertigungsfehler entstanden seien, hätten sich in 10 Jahren Betrieb nicht weiterentwickelt.
Gegenwärtig nun findet die fällige 10-Jahres-Inspektion statt. Die Risse sind, was bisher immer bestritten wurde, auf 11 cm Länge angewachsen. Eine DPA-Meldung, an deren Wahrheitsgehalt wohl kaum zu zweifeln ist, denn...
In Frankreich werden diese Informationen ja nicht mehr direkt von Atomkraftwerken abgegeben, sondern Fessenheim gibt diese Informationen nach Paris und in Paris ist eine, Sprachreinigungszentrale. Das heißt, die haben einfach aus Tschernobyl das gelernt, dass in Atomkraftwerken selber keine Fachleute sitzen, die mit der Öffentlichkeit umgehen können. Deswegen gebe die diese Informationen nach Paris. In Paris werden diese Informationen sprachlich ausgewertet, die Sprache wird bereinigt und das wird dann die Öffentlichkeit gegeben. Und diese französische Sprachreinigungszentrale hat selber zugegeben, dass dieser Riss im Sekundärkreislauf zu einem Abriss des Rohres führen könnte.
Eben dies hätte dann aber Druckverschiebungen zur Folge, deren Konsequenzen im Grunde niemand einschätzen kann. Zwar befinden sich die Risse im nicht radioaktiven Teil des AKWs, ein plötzlicher Druckabfall in diesem quasi Zwischenbereich zwischen Kern und atmosphärischem Außendruck würde aber bedeuten, dass der radioaktive Primärkreislauf Druckunterschieden ausgesetzt wäre, für die er keineswegs ausgelegt ist. Komplikationen im Primärkreislauf dann wären wohl aber nur noch schwer in den Griff zu kriegen. Aber all dies ist gegenwärtig nur Schwarzmalerei, denn der Reaktor ist abgeschaltet. Eine Gefahr für die Bevölkerung kann nicht bestehen, melden die Betreiber. Was im Umkehrschluss allerdings wohl heißen muss, dass die Gefahr bei laufender Anlage sehr wohl besteht. Wenigstens eine ehrliche, wenn auch verklausulierte Auskunft von Seiten der Betreiber.
Ihr hört das Tagesinfo vom 12. November 1991.
Die Wiener Landtagswahlen sind vorüber und sorgen für Schlagzeilen auch in der bundesdeutschen Presse. Als Wahlgewinner geht die Freiheitliche Partei Österreichs, kurz FPÖ, daraus hervor, die mit ihrem Vorsitzenden Jörg Haider für eine rechtsnationale, wenn nicht nationalistische Politik steht. Die österreichischen Christdemokraten, ÖVP, erreichten deutlich weniger Stimmen. Die Sozialdemokraten, SPÖ, konnten nur eine sehr geschrumpfte, knappe Mehrheit behaupten. Ein Kommentar zum Ausgang der Wiener Wahlen von vor Ort erhielten wir heute von Günter Nenning, Journalist des Wochenmagazins Profil, der sich selbst als grün-rot-undogmatischer Wiener versteht. Sie können beginnen.
In Wien war Weltuntergang, aber das ist diese Stadt gewöhnt. Untergang ist ihr Erfolgsrezept. Die politische Klasse, geschlagene rote und dezimierte schwarze, eilen nun zu den Rettungsbooten, aber es gibt keine. Jörg Haider hat sie beiseite geschafft. Und mit grimmem Behagen verfolgen die Wiener wie ins lecke Stadt- und Staatsschiff eisiges Wasser hineingluckert. Angst. Natürlich haben die Wiener Angst, sonst hätten sie nicht ihrer 23% Jörg Haider gewählt. So viel wie nur in seinem verrufenen Stammland Kärnten, zwei ein Drittel mal so viel wie in Wien 1987. In der Stadt leben etwa 20% Ausländer. Immer mehr Wiener halten sie für die Vorhut einer kommenden Völkerwanderung. Und Haider war der Einzige, der brutal eindeutig rief, Ausländerstopp. Eine ebenso eindeutige Gegenposition hatten nur die Grünen. Sie wurde ihnen gelohnt mit Verdoppelung auf 9%. In manchen Stadtbezirken kamen sie bis auf 17%. Erstmals sitzen sie im Gemeinderat und zwar gleich mit 7 Mann und Frau. Rote und Schwarze hingegen sind heimliche Haiderianer. Auch sie glauben, dass die Stadt nicht mehr Ausländer verträgt. Redeten aber lahm herum, gebremst durch ihre ehrenwerte Verbandelung mit liberalen Traditionen. Auch Wiener, die ihren rosa Bürgermeister Zilk lieben, ohne ihn wäre die SPÖ so tief abgestürzt wie die ÖVP, und auch Wiener, die die Dezimierung der Schwarzen um ein Drittel ihrer Mandate schmerzt, treu gebliebene Rote und Schwarze also, vergönnen ihren Stammparteien den Denkzettel. Die Wiener sind Dialektiker. Sie haben Angst vor dem Kommenden und Genugtuung, dass ihre beiden Großstaats- und Altparteien die Quittung kriegten für Unfähigkeit, die Lebensprobleme dieser Stadt und dieses Landes zu lösen oder auch nur ernsthaft anzugehen. Wohnungen, Verkehr, Umwelt, wachsende Dauerarbeitslosigkeit bei sinkender Konjunktur. Alles das erzeugte gerechten Zorn. Die Ausländerfrage war nur der dicke Punkt aufs schwankende I. Was nun? Nach den Wiener Wahlen steht nicht mehr ins Haus und nicht weniger als das Ende der Zweiten Republik Österreich. Ihre rote Tragsäule schwankt, ihre schwarze ist schon geborsten. Spätestens die nächsten allgemeinen Wahlen 1995 bringen wohl das Ende der endlosen großen rot-schwarzen Koalition. Die sterbende ÖVP könnte dann, wenn sich's wahlarithmetisch ausgeht, an der blauen Brust Haiders weiter siechen. Für die schon 1992 fällige Wahl des Bundespräsidenten gibt es keinen überzeugenden roten oder schwarzen Kandidaten. Schickte man aber einen gemeinsamen Rot-Schwarzen ins Rennen, würde wohl Jörg Haider den Gegenkandidaten spielen. Beim Gedanken daran zittert alles, was von den zwei alten Staatsparteien noch gehfähig ist. Sehr gescheit antwortete neulich Daniel Cohn-Bendit auf Rufe Nazis raus, wohin? Wer produzierte diese Haider-Nazis, die keine Nazis sind, sondern schlimmer? Nämlich eine parlamentarische Partei im Bauch deutschnational mit altnazistischen Furzen. Aber vorgehängt ist ein Bauchladen voll mit verbaler Erfüllung und Übererfüllung sehr diverser sonstiger Interessen, die von den beiden Großparteien nicht mehr wahrgenommen werden, nicht einmal mehr verbal. Zu Haiders FPÖ strömten laut Wähleranalyse zu ungleichen Dritteln. Nichtwähler, die das Mitspielen in der parlamentarischen Demokratie schon aufgegeben hatten. Bürgerliche ÖVP-Wähler, die nach 46 Jahren roter Rathausmacht einen Wechsel wollen. Arbeiter in tiefroten Bezirken, die Angst haben um Jobs und Wohnungen. Das Problem ist nicht, stoppt Haider, sondern stoppt die Wähler. Wer stoppt sie, wenn mangels sozialistischem Angebot seitens der SPÖ sich gleich ihrer 42.000 SPÖ-Stammwähler kostümieren als Anführungszeichen, nationalsozialistische Ausführungszeichen, Haider-Wähler? Lauter schallt das Wehgeschrei der etablierten Politiker. Schuld ist das Volk. Es sei nicht vernünftig, rutschte es dem rosaroten Bürgermeister heraus. Es entscheide statt mit dem Hirn aus dem Bauch. Das eigene Volk ist faschistoid. Insgeheim scheint Zilk dieser pseudolinken Theorie anzuhängen. Wenn der Sessel wackelt, wird man links. Besser als dieser Sesselkleber-Antifaschismus, der keinen ernsthaften, positiven oder gar sozialistischen Inhalt hat, stünde es den Verlierern an, zu rufen wie in der antiken Tragödie, aus eigener Schuld sind wir gestraft.
Vergangenes Wochenende gab es recht handfeste Auseinandersetzungen in Nicaragua. Ein Bombenanschlag auf das Mausoleum des Begründers der Befreiungsbewegung FSLN, Carlos Fonseca, war der Auslöser. Denn Wut und Hass gegen die Politik der Chamorro-Regierung sind recht weit verbreitet. Gewiss, das Regierungsbündnis der UNO ist von der Bevölkerungsmehrheit gewählt worden, jedoch nicht, um zur Politik des 1979 von den Sandinisten gestürzten Somoza-Clans zurückzukehren. Und eben dies wird von nicht wenigen befürchtet. Ein Auslöser wie der Bombenanschlag vom Samstag genügt dann, um Straßenschlachten zu provozieren, um Anschläge gegen alles, was als antisandinistisch gilt, zu bewirken. Daniel Ortega rief zur Ruhe auf, ohne allerdings die Verantwortlichen für die Ausschreitungen beim Namen zu nennen. Die rechtsgerichteten Kräfte sind es, die für Spannungen sorgen. Seit Wochen und Monaten schwelt der Streit um die Privatisierungspläne der Chamorro-Regierung. Immer wieder geht es darum, dass Kooperativen die Länder reingenommen werden, um sie den ehemaligen Besitzern zurückzugeben, worauf aus Campesinos wieder Tagelöhner werden. In der derartig zugespitzten Situation wird die Aktion gegen das Mausoleum verständlich, zumal seit Tagen darüber diskutiert wird, ob und wann der Ausnahmezustand in Nicaragua ausgerufen wird. Parlamentspräsident Cesar hatte sich in dieser Richtung eben auch recht weit aus dem Fenster gelehnt, wurde allerdings recht schnell auch wieder zurückgepfiffen. Dennoch zeigt die gesamte Angelegenheit, wie angespannt die Situation in Nicaragua derzeit ist. Und trotzdem scheinen sich die dominierenden Kräfte aus dem UNO-Bündnis mit dem, salopp gesagt, Realo-Flügel der Sandinisten immer wieder an einen Tisch zu setzen, um zu Kompromissen zu finden. Nach wie vor nämlich ist Präsidentin Chamorro klar, dass sie keineswegs gegen die Sandinisten regieren kann. Zu gut ist die Befreiungsbewegung in der Bevölkerung verankert, zudem sind große Teile der Exekutive nach wie vor in sandinistischer Hand. Umgekehrt deutet nichts darauf hin, dass die Sandinisten Interesse hätten, kurzfristig selbst an die Macht zurückzukehren. Stattdessen finden recht gute und wichtige Auseinandersetzungen statt, vergangenen Oktober etwa, kurz nach dem Parteitag, über ökonomische Fragen und die Frage des Zentralismus. Nicht schlecht, die Zeit der Opposition als Zeit zum Luftholen zu nützen, denn die typischen Köder westlicher Verlockungen scheinen nicht gelegt zu werden. Weder gibt es finanzielle Mittel aus den USA, noch üben westliche Konzerne ihre Macht aus. Weswegen derzeit in den verschiedenen Ebenen der FSLN über ganz andere Strukturutopien als in der Vergangenheit nachgedacht wird. Der nicaraguanische Wirtschaftswissenschaftler Arturo Grigsby etwa fordert als zentralen Punkt eine Vertiefung der Agrarreform. Nicht, wie in der Sowjetunion, mit dem Ziel, gigantische Flächen zu bewirtschaften, sondern kleine Kollektive zu errichten bzw. auszubauen, um auf diese Art und Weise 750.000 Hektar ungenutzten Landes zu bewirtschaften, 100.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen und damit auf internationaler Ebene einen Platz zu finden. Nicht durch Errichtung gigantischer Schuhfabriken, wie geschehen, sondern durch handwerkliche Kollektive. An derartigen Überlegungen wird derzeit gearbeitet, dass die Zeit der Chamorro-Regierung befristet ist, scheint allgemein gut zu sein. Zumindest für die Sprecherin der Bauern aus El Arenal, sie sprach im August Folgendes.
Früher waren wir schüchtern, wir konnten nicht einmal sprechen. Die Revolution hat uns die Zunge gelöst. Das macht die wütend, die immer gewollt haben, dass wir uns weiter benehmen wie ängstliche Hühner. Wenn sie jetzt nichts tun, um unsere Versprechungen zu halten, wird es ihnen gehen wie dem Stier, der unter das Joch gezwungen wird. Doña Violetta darf nicht vergessen, dass das Volk sie, so wie es sie eingesetzt hat, auch wieder vertreiben kann. Sie weiß schon, dass das Volk das Sagen hat.
Ihr hört das Tagesinfo vom 12. November 1991.
Musik in Konzentrationslagern, zuerst kaum vorstellbar, wie in diesen Fabriken der Entmenschlichung innerhalb dieser Todesmaschinerie musiziert werden konnte. Und dann das Erkennen des zynischen Kalküls der Nationalsozialisten. Zwischen den garstigen Geschäften von Massenerschießung und Zyklon B-Einsatz auch ein bisschen Kultur haben zu wollen. Die Verwertung des Lebens kompromisslos, auch für die Produktion von wirklich Höherem der Musik einzusetzen. Die Funktion für den Faschismus ist dabei noch leichter nachvollziehbar. Das Mädchenorchester Auschwitz etwa suggeriert den Neuankommenden, dass es so schlimm und unmenschlich ja gar nicht sein könne. Als am Ende dann die Ghetto-Swingers La Paloma AD spielen, während die Mithäftlinge ins Gas getrieben werden, offenbart sich erst die ganze Unmenschlichkeit des Systems. Auf der anderen Seite aber die, die die Musik gehört oder gar gemacht haben. Die nur durch diese Musik psychisch überleben konnten, wohl als Musiker und Musikerin auch ihr physisches Überleben dem Musizieren zum Teil zu verdanken haben. Einer ist der 1918 in Südböhmen geborene Karel Virba, der Naturwissenschaftler, Lehrer, Journalist und Hobbymusiker, der heute in Freiburg lebt, schilderte uns seinen Weg als Halbjude im Nationalsozialismus. Ein Weg, der ständig geprägt war durch die Musik, in der Vertreibung, der Einberufung, dem Leben im Durchgangslager Theresienstadt und schließlich in Auschwitz, die vielleicht einzig menschliche Konstante.
Ich bin einfach damals im September 38, als der Anschluss war, bin ich weggefahren auf einem Fahrrad und habe mitgenommen ein paar Bücher und ein paar Noten. Nichts anderes. Ich bin einfach so weg und bin gekommen nach Prag und dort bin ich gegangen zu meinem lieben Freund Karel Bermann und wir haben uns getroffen, festgestellt, dass die Situation schlecht ist und dann, was haben wir gemacht? Wir haben gesungen, nicht? Haben wir gesungen, solche satirische Lieder, die haben damals der Woskowitz und Werich gesungen. Das waren solche zwei Satiriker, die einfach die politische Szene sehr gut analysiert haben und in ihren Liedern auch richtig kritisiert haben. Und die haben wir gerne gehabt, wir beide. Er hat mir damals diese Lieder geborgt, so ein dickes Buch, und unlängst hat er mir gesagt, dass ich ihm das nie zurückgegeben habe. Na und sonst haben wir, damals war modern Schneewittchen und wir beide sind verhältnismäßig Menschen, die optimistisch sind, auch in der schlimmsten Lage. Und dann haben wir halt gesungen, When you sing and you smile. Wir wussten, dass es nicht zum Singen und zum Lachen war, aber wir haben es gesungen.
Im März 1943 wird Jerba als Halbjude zum Sammeln in den Radiopalast in Prag einberufen. Einladung, wie er es heute nennt.
Und das war ein Transport, wo zum großen Teil etwa 20 ganz junge Leute waren, so in meinem Alter, respektive noch viel jünger, ich war 24 fast schon, ne? Und die haben sich um mich sozusagen versammelt. Und wir haben gleich dort in dieser Stelle, in diesem Radiopalast sogenannten, haben wir schon Programm gemacht. Wir haben gleich gesagt, also irgendwie lassen wir uns nicht unterdrücken. Nicht? Wir sind hier sozusagen junge Menschen, wir werden singen und tanzen. Und haben wir auch gesungen. Wir haben gesungen Holdui Tanzi Pohibu. Also lebe mit dem Tanz und mit der Bewegung. Und dazu geturnt. Nicht? Und dann kam die SS-Kommandantur dorthin, also die zwei oder drei Leute, die dort waren. Und jetzt wussten wir nicht, sollen wir weiterspringen oder lieber stehen bleiben. Und man musste immer Achtung, Brillen, nicht? Und stehen bleiben, stramm. Dann sind wir stehen geblieben und wenn sie weg waren, haben wir wieder weitergemacht. Und das war eigentlich immer das Prinzip, das wir ständig durchgeführt haben. Wir haben versucht, durch eigene Kraft irgendwie uns durchzuringen.
Die menschliche Konstante blieb im KZ Theresienstadt nicht nur aufrechterhalten, sondern sogar erweitert.
Meine musikalischen Aktivitäten waren eigentlich Fortsetzung des, was ich gemacht habe. Ne? So wie es bei den meisten war. Wissen Sie, man stellt sich immer vor, also, dass es auf einmal ein Wunder gewesen ist, dass man eben in Theresienstadt komponiert hat und so weiter. Im Prinzip war das nur Fortsetzung bei den meisten. Es gab auch spezielle Komponisten wie dieser Viktor Ullmann, der hat dort direkt komponiert und es wurde auch nicht aufgeführt, weil er war halt zu antifaschistisch. Er war ein Philosoph mit einer richtig antifaschistischen Einstellung und deshalb konnte er eigentlich gar nicht damit rechnen, dass dieser sein Kaiser von Atlantis nicht irgendwie mal aufgeführt werden könnte. Und die anderen sind gekommen, zum Beispiel aus dem Prager Nationaltheater ist gekommen der Bühnenbildner, der Regisseur, der Sänger und der Brunjebar, also der Schauspieler, die sind alle gekommen und das war eine fertige Partie. Die haben einfach nur ihre Vorstellung von Prag nach Theresienstadt übertragen. Das war die Sache. Und ich selbst habe eben diese Gruppe, die ich schon genannt habe, die sich um mich gebildet hat, es waren halt lauter Menschen, die eigentlich mit dem Judentum gar nicht so viel zu tun hatten, weil sie meist in anderen Glauben aufgezogen worden sind, aber sie waren allein dort als sozusagen Waisenkinder. Und dann hielten wir halt schön zusammen. Das war wirklich eine feste Gesellschaft. Die ganz wenigen, die noch leben, halten noch jetzt mit mir zusammen. Und wir alle, wir haben uns wieder getroffen jetzt in Theresienstadt, unlängst. Weil es sind sehr wenige, aber wir halten einfach zusammen. Und so war es auch dort. Und dann haben wir gesagt, naja, dann machen wir Musik. und welche Musik? Dann haben wir auch diese Lieder von Woskowitzer Werke gesungen, diese einfach sozusagen ein bisschen. Es waren satirische, komische Lieder und so weiter. Dann hat uns gefallen eine Gruppe, die hieß die Schildbürger Lehrer, Kozorkowski Uchitele. Das war eine Gruppe von 12 Leuten, die immer ganz wunderschöne Sachen imitiert haben und gesungen haben. Die haben wir auch nachgeahmt. Und dann haben wir natürlich Volkslieder gesungen. Dann haben wir gesungen Lieder von Friedrich Smetana. Ja, zum Beispiel das Lied auf dem Meer. Schrecklich kompliziertes. Aber wir haben es gerne gemacht, denn wir wollten auch ein bisschen Anstrengung drin haben. Und dann haben wir gesungen aus einem, das heißt die Brandenburger in Böhmen. Und dort ist ein Lied, das heißt, es öffneten sich die Tore. Und das haben wir mit Mut gesungen, nicht? Denn für uns war immer das Wichtigste das Schlusswort. Die Tore öffneten sich. Und das war ein Lied, der Prager Armen. Das war so ein Soziallied eigentlich. Nicht? Und wir haben halt das gesungen als unser Credo. Wir wollen, dass sich die Tore öffnen. Meine Hauptsängertätigkeit war in dem Chor von Schächter, Raphael Schächter. Ja? Er hat einen sehr intensiven und gut geleiteten Chor gehabt. Und zwar, wir haben gesungen tschechische Opern und zuletzt haben wir gesungen dieses Requiem. Bekannte, nicht? Ja. Und als er das begann mit dem Requiem, da haben manche gesagt, ach, wie kommt er überhaupt auf die Idee, in einem Ghetto Requiem zu singen? Und er hat es getan. Er hat sogar die ganze Messe auswendig alles gewusst. Er dirigierte auswendig. Immer. Ja? Und wir sagen natürlich, Dies Irae und alle diese Sachen, wir haben auch verstanden, für uns war Dies Irae was anderes. Ein schlimmer Tag, das haben wir sehr gut verstanden, nicht? Und wir haben auch verstanden, in der Messe gibt es dann, es ist eine Totenmesse, und zuletzt wird gebeten, Liberame, erlöse uns. Und wir haben von der ganzen Messe, war für uns wichtiges nur dieses Ende. Liberame. Befreie uns. So haben wir das verstanden. Und wir haben das Unisono, das ist ein Unisono, das haben wir gesungen und das haben wir auch noch in Auschwitz, in diesem ganz trüben, nebligen Wetter haben wir Liberame, Liberame. Das war ein Spruch für uns.
Und selbst in Auschwitz ist es nicht um das nackte Überleben gegangen, sondern das Zusammenbleiben des Chores ist es, das Karel Jerwa am meisten bewegt.
Nun, als wir dort ankamen, in Auschwitz war es einfach vielleicht entscheidend für meinen Chor damals, dass wir alle auf eine Seite gekommen sind. Wir sind erst Männer gegangen und die Jungs, die hinter mir liefen, haben gesagt, wir sagen das, was du sagst, damit wir auf die gleiche Seite kommen. Denn man wusste schon, dort vorne stand Mengele und er hatte gewinkt mit seiner Hand, so rechts, links, nicht? Und als ich rankam, er hat zum Beispiel diejenigen, die Brille hatten, oder, die gingen immer auf die andere Seite, sozusagen. Ich wusste nicht, wir wussten nicht ganz genau, um was es geht. Aber ich wollte von den Polen was wissen, die, weil ich verstehe Polnisch nicht. Da wollte ich wissen, was das ist und was ist so. Ich habe gefragt, was sind denn die Kamine? Und er hat mir gesagt, Pekarnia, aber so abweisend, also eine Bäckerei. Und ich roch, dass es Nägel sind, die ich rieche. Ich wusste, dass da etwas nicht stimmt. Das konnte man schon erkennen. Und der schwarze Rauch und das war mir verdächtig natürlich. Nun sind wir vor den Mengele gekommen und ich zeigte meine Hände, hatte so richtige Schaufeln aus dem Bergwerk und habe gesagt, gesund. Und dann hörte ich hinter mir die Jungs nicht. Gesund, gesund, gesund. Und dann waren wir auf einmal auf der sogenannten richtigen Seite.
Karl Jerba hat überlebt, aus vielen Zufällen heraus, aber auch deswegen, weil sich ein Lagerkommandant an seinen musikalischen Auftritt an Silvester im Nebenlager Gleiwitz erinnerte und ihn deswegen vom Abtransport in die Gaskammer nach Auschwitz zurückholte. Ein Musical, das Jerba während der Internierung komponiert hatte, bricht er auf Anraten des Freundes und Musikers Karl Beermann später nach der Befreiung ab. Als er dieses Jahr zu einer Gedenkfeier in die CSFR eingeladen wird, beeindruckt ihn die Entschuldigung Havels weit mehr als die musikalisch ausgezeichnete Aufführung des Requiems von Verdi. Dennoch, so scheint es mir im Gespräch mit Karl Jerba, hat gerade die Musik die Bitte aus der Totenmesse verwirklicht. Eine Befreiung vor der totalen Entmenschlichung, weil sich die Musik eben doch der faschistischen Totalität in den Vernichtungslagern widersetzt hat.
Ich selbst war immer sehr traurig tagsüber, weil ich wusste, abends haben wir Vorstellung, die verkaufte Braut und wir werden singen. Warum sollen wir uns nicht freuen, wenn uns der liebe Gott das schöne Leben gibt und so weiter. Und wir trinken Bierchen und was da alles gesungen wird, nicht? Also wir wussten, dass es einfach ein schrecklicher Paradox ist, dass es einfach Perversität ist. Aber wir haben es getan, um sich selbst irgendwie sozusagen bei bestimmter Stimmung. Man sagt, es war eine falsche Stimmung, aber es war eine Stimmung zu halten. Und das war eine dieser Funktionen der Musik.
Ihr hört das Tagesinfo vom 12. November 1991.
Womit wir am Ende des heutigen Infos angelangt wären. Wir haben keine Veranstaltungshinweise. Heute Morgen war es noch ein ganzer Stapel, der ist irgendwo unter die Räder gekommen. Anstelle dessen sind wir dann pünktlich fertig. Wir sagen Tschüss. Verantwortlich heute waren Traudel, Jörg und Andreas.
Mach dir dein eigenes Radioprogramm mit der Homepage von RDL. Die Website von Radio Dreieckland präsentiert sich im neuen Kleid mit einigen neuen Features.
Es gibt einen komplett neuen Standalone-Player. Du kannst damit den Livestream anhören und dabei weiter durch die Webseite klicken. Außerdem gibt es eine Playlist-Funktion. Bei beliebigen Beiträgen auf Plus Playlist klicken und einer nach dem anderen wird abgespielt.
Also, nie mehr abhängig sein vom Livestream. Mach dir dein eigenes Radioprogramm mit Plus Playlist auf der Homepage von RDL.
Mit den Sendungen und Beiträgen, die du hören willst.
Im Internet unter rdl.de.